Ihr Lieben, Kirche und so ist ein eigenartiger Titel. Er ist deswegen zustande gekommen und deswegen möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. In unserer Teamsitzung sind wir drauf gekommen, dass es vielleicht mal sinnvoll wäre, das Glaubensbekenntnis allmählich abzuschließen und dann uns anderen Themen wieder zuzuwenden. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich, aber dann muss ich alles machen, was dann noch kommt. Ja, wir haben das letzte Mal über den Heiligen Geist gesprochen und dann jetzt kommt also die Kirche, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich werde das Letzte nur ganz kurz machen, weil ich glaube, das meiste davon haben wir schon mal gehabt und kann man auch nachlesen oder hören. Aber deswegen ist dieser eigenartige Titel entstanden. Das Zweite ist, es sind einige von unseren entweder evangelischen oder freikirchlichen Geschwistern unter uns. Herzlich willkommen. Ihr werdet in der nächsten halben Stunde eine harte Zeit haben. Aber ihr werdet mich auch nachher gerne hart fragen können. Weil wenn ich über die Kirche spreche, ist es tatsächlich der Punkt, der uns in unseren konfessionellen Zugängen zum Glauben am meisten unterscheidet. Also die Frage, wer oder was die Kirche ist, das trennt uns im Grunde mit am stärksten. Und natürlich kann ich als katholischer Bischof zuerst und vor allem die katholische Perspektive vertreten. Und ihr werdet auch gleich nochmal sehen nachher, warum das so ist. Warum irgendwie für das katholische Kirchenverständnis das Bischofsamt auch noch einmal richtig bedeutsam ist, also um zu verstehen, was aus unserer Sicht Kirche ist. Hier ARD und ZDF, erste Reihe ist noch frei. Matthias, hallo. Grüß euch. Also vielleicht deswegen noch mal kurz dieser Text aus dem Hebräerbrief. Mit dem können sich vielleicht alle Konfessionen anfreunden, auch die, die es vielleicht noch nicht gewusst haben. Der Autor des Hebräerbriefs sagt den Gläubigen, ihr seid zum Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, und er meint damit das himmlische Jerusalem, und zum himmlischen Jerusalem gehören tausende von Engeln, eine festliche Versammlung, die Gemeinschaft der Heiligen, Gott, der Richter aller, Jesus, der den Bund gestiftet hat, den Bund durch sein Blut, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Das Blut Abels ist, wenn ihr euch erinnert, im Alten Testament ganz am Anfang, der Kain erschlägt den Abel und das Blut, das gewissermaßen den Acker drängt, erfordert die Aufmerksamkeit und die Zuwendung Gottes heraus. Also das ist damit gemeint. Wir sind alle miteinander Kirche und, ganz wichtig, verbunden mit der himmlischen Kirche. Also wenn wir im Gottesdienst singen miteinander, dann nehmen wir teil am Lobpreis im Himmel, wo immerfort Lobpreis ist. Das ist hier mitgesagt. Ich habe drei Personen ausgewählt, mit denen ich versuche, Zugänge zum Geheimnis der Kirche vorzustellen. Das Thema ist eigentlich riesig. Ich habe früher mal eine zweistündige Semestervorlesung darüber gehalten und jetzt versuche ich es in einer halben Stunde zu machen, aber nur mit ganz markanten Aspekten. Ich fange mal so an, also drei Personen, die eine ist Maria, der andere ist Petrus, der dritte ist Paulus. Die werden uns jetzt demnächst noch begleiten, aber ich fange mal so an. Jeder von euch hat Erfahrungen mit Gemeinschaften. Stell dir vor, du bist Schüler oder Schülerin und kommst in eine neue Klasse. Und in der neuen Klasse, wenn du nicht ein wahnsinniges Selbstbewusstsein hast, hältst du am besten erstmal die Klappe. Du versuchst wahrzunehmen, wie die Gemeinschaft tickt. Du versuchst wahrzunehmen, was da gerade die Themen sind, wie die laufen. Du versuchst wahrzunehmen, wer der Chefsprecher oder die Chefsprecherin ist, der das Ganze irgendwie am meisten beeinflusst, und versuchst dich so nach und nach einzufügen in die Gemeinschaft und lernst erst nach und nach wahrscheinlich irgendwie auch mal deinen Mund aufzumachen, deine Meinung zu sagen und teilzunehmen am Gespräch. Also das ist eigentlich das Normale, wie man in so eine Gemeinschaft hineinwächst. Jetzt vergleichsweise unsere Gemeinschaft, da gibt es ein paar unter euch, die ich vor 3 Jahren das erste Mal gesehen habe. Das war auch interessant, weil man nimmt junge Leute wahr, wie die so eher zögerlich in so eine Gemeinschaft kommen. und nach und nach hineinwachsen, mit das Gespräch, mit am Gespräch teilnehmen, sich jetzt auch trauen, mitzureden und auch trauen, ja, ganz selbstbewusst und selbstverständlich hier zu sein. Ohne sich dauernd zu fragen, ja, um Gottes Willen, wenn ich jetzt was sage, was denken die anderen alle? Ja. Also Gemeinschaften sind Orte, wo wir gewissermaßen uns innerlich öffnen, nach und nach normalerweise, und uns aber auch bestimmen lassen von sowas wie dem Geist einer Gemeinschaft. Es gibt sowas wie den Geist der Gemeinschaft. Und jetzt stell dir vor, du trittst in die SPD ein, bist einer von den GroKo-Gegnern und trittst neu in die SPD ein, weil du die Große Koalition verhindern willst. Und natürlich gehst du dann zur Parteiversammlung und fragst dich, wenn du gerade da neu bist, ja, ist es jetzt wirklich mein Laden hier? Ja? Ticke ich so ähnlich wie die? Gibt es eine große Schnittmenge von Übereinstimmung, wo ich mitgehen kann? Wird das, was hier überzeugend dargestellt wird, irgendwann auch meine Überzeugung? Oder sage ich nach dem zweiten Treffen, ja, ich habe mich doch irgendwie getäuscht. Erstens, GroKo ist vielleicht doch nicht so schlecht und SPD, naja, weiß ich nicht. Na, ich will nur, das war kein politisches Statement jetzt von mir, gell? Bitte. Ich will nur die Dynamik von wachsenden Überzeugungen vorstellen. Es kann auch sein, dass du in eine Gruppe eintrittst, wo du spürst, da gibt es einen bestimmten Geist in der Gruppe. Nehmen wir mal zum Radikalismus neigende Partei und du hast so ein bisschen eine Affinität dazu, aber weißt noch nicht, ob das das Richtige ist. Du gehst hin und merkst plötzlich, du wirst manipuliert. Also irgendwas machen die mit dir und das... Also verlässt du den Laden wieder, weil die innere Öffnung, die da stattfindet, die willst du nicht so weit gehen lassen, dass dich das wirklich so prägen wird. Ja? Kirche ist so eine Gemeinschaft, die eigentlich Überzeugungen teilt. Und ja, je weiter du dich öffnest, desto mehr macht das was mit dir. Und desto mehr wird dein Leben davon geprägt werden. Und ja, du kannst den Verdacht haben und ganz viele Menschen haben den Verdacht, dass Kirche manipuliert. Die wollen irgendwie was von uns, die wollen, da gibt es so ein paar Kleriker, Papst, Bischöfe, Pfarrer, die wollen irgendwie am besten unsere Kirchensteuer, unser Geld, die wollen uns unterdrücken. Außerdem stehen sie vielleicht auf Kinder oder was na, skandalisiert wird in der Gesellschaft. Will ich das oder ist es echt? Das ist unsere Frage. Also es gibt einen guten Geist in der Gemeinschaft und es gibt sowas wie Ungeist in der Gemeinschaft. Du kannst auch manipuliert werden. Du kannst auch, wenn du im Fußballstadion stehst und das ist jetzt deine tolle Gemeinschaft und auf einmal finden im Fußballstadion alle Fans, Ausländer blöd, kann es sein, dass dich das mitnimmt und du hast auf einmal irgendwelche Überzeugungen, die du gar nicht haben wolltest. Ja? Also insofern, ja, das, was wir als Kirche glauben, prüft es gut und frag dich, ob da was passiert, ob da ein Geist ist, der dir im Leben hilft und dir im Leben weiterhilft. Jetzt, Kirche, Erfahrung von Gemeinschaft und mein erster Punkt ist Maria. Warum? Weil meine liebste Definition von Kirche ein biblisches Wort ist. Kirche ist Wohnort Gottes unter den Menschen. Kirche ist Wohnort Gottes unter den Menschen. Wenn du das Wort Kirche hörst, denkst du vielleicht zuerst an ein Gebäude oder denkst zuerst an eine Struktur oder denkst zuerst an eine Caritas, Verbände, Ministranten, keine Ahnung, alles Kirche. Oder du denkst zuerst an Skandale, die immer in der Zeitung stehen. Auch alles irgendwie Kirche. Aber meine Lieben, von der Schrift her ist Kirche zuerst Wohnort Gottes unter den Menschen. Und jetzt, und das ist die katholische Perspektive, kann man fragen, wer ist eigentlich im tiefsten Sinn, der je passiert ist, Wohnort Gottes unter den Menschen? Wer ist das? Und da gibt die Schrift die einfache Antwort, das ist die Mutter des Herrn. Der heilige Lukas in seinem Evangelium stellt es sogar so dar, dass er sie als den Tempel schlechthin darstellt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, wo zunächst kommt der Engel Gabriel zum Zacharias. Und er sagt dem Zacharias, das ist also du, deine Frau, die Elisabeth, die wird ein Kind bekommen. Ihr seid jetzt zwar schon ziemlich alt, aber es passiert trotzdem. Und der Zacharias zweifelt und glaubt nicht wirklich und er wird stumm, zumindest bis der Johannes geboren wird. Der Lukas komponiert unmittelbar danach eine Szene, wo derselbe Engel zur Maria nach Hause kommt, in ihre Wohnung kommt. Und es findet ein ganz ähnlicher Dialog statt, nur mit zum Beispiel noch dem Hinweis, der Heilige Geist wird dich überschatten. Ein Jude aus dem ersten Jahrhundert denkt sofort an zum Beispiel das Offenbarungszelt, das die Israeliten durch die Wüste geführt haben. Da legt sich die Wolke überschattet das Offenbarungszelt und dann wohnt in ihm die Herrlichkeit Gottes. Oder wo Salomo den Tempel in Jerusalem das erste Mal baut, zieht irgendwie geheimnisvoll die Herrlichkeit Gottes ein und überschattet den Tempel. Hier kommt der Engel, so wird erzählt, zu einer Frau und er sagt ihr, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst ein Kind gebären. Das heißt, von der Symbolik her, sie ist der Tempel. In ihr zieht Gott ein. Sie ist der Tempel. Deswegen sage ich hier, ist es für mich sehr wichtig und hoffentlich auch für euch hilfreich, dass ihr Kirche immer zuerst als Person versteht und dann als Gemeinschaft von Personen und es sind die, in denen Gott wohnt. Kirche ist zuerst Person und dann Gemeinschaft von denen, in denen Gott wohnt. Jetzt gibt es in der Bibel das Prinzip der korporativen Person. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr gelesen habt, dass Gott zu Abraham sagt, in dir werden alle Völker gesegnet sein. Oder er sagt es zum Jakob, der nachher Israel heißt. Du bist Israel. Und Israel ist nachher der Name eines Volkes, weil aus Jakob 12 Söhne hervorgehen, die die 12 Stämme Israels bilden. Das heißt, in ihm ist irgendwie personifiziert das ganze Volk. Er ist die korporative Person, als wenn er ein ganzer Leib wäre. Bei den Juden, so wie sie das Alte Testament verstehen, ist es noch sehr stark biologisch bestimmt. Ja, der Paulus wird sagen, dem Fleisch nach entstammt ihnen der Christus. Die Kirche macht die Erfahrung, dass es dieses Thema korporative Person auch natürlich leiblich, fleischlich gibt, aber sie macht die Erfahrung, dass es eigentlich noch viel tiefer im Geist gibt. Wir glauben, dass Maria so sehr Kirche ist, dass sie gewissermaßen der Anfang von allem und der Ursprung von allem und das Urbild davon ist. Das heißt, die Kirchenväter, zum Beispiel Basilius der Große, Origenes, Augustinus, solche Leute, haben immer gesagt, Maria ist die Kirche. Ganz stark. Jetzt, wie kann man das wieder auf unsere Erfahrungswelt übertragen? Stell dir vor, du bist in einem Unternehmen beschäftigt und wünschst dir ein gutes Betriebsklima. Und da gibt es meistens eine oder zwei Personen, wenn das gut läuft, die sind irgendwie die Seele des Betriebs. Und manchmal merkt man erst, wie viel schlechter das Klima wird, wenn die eine Seele des Betriebs plötzlich weg ist oder länger krank ist. Das heißt, es gibt offensichtlich Menschen, die prägen eine Umgebung so von ihrer Güte, Liebesfähigkeit, Offenheit, Zugänglichkeit, dass sie die Atmosphäre von so einem Betrieb prägen können, von so einer Gemeinschaft prägen können. In ihnen ist irgendwie der Geist dessen, was dieses Unternehmen, diesen Verein, diese Partei, diese Gemeinschaft ist irgendwie in der Person verkörpert. Die Kirche glaubt, Am tiefsten ist die Frage, wer oder was Kirche ist, in Maria verkörpert, weil sie der Wohnort Gottes in der Welt ist. Jetzt noch ein Phänomen, das ich als Ordensmann gut erzählen kann. Es gibt sowas wie eine prägende Fruchtbarkeit über das bloß biologische Leben hinaus. Was meine ich damit? Ich bin Salesianer Don Boscos und mein Ordensvater ist der heilige Don Bosco. Der hat eine Gemeinschaft gegründet und es ging so, dass er hat sich ganz viel um Jugendliche gekümmert, meistens auf der Straße. Und dann irgendwann gab es Leute, die mit ihm gelebt haben, junge Männer, die er dann trainiert hat, die mit ihm Gemeinschaft sein wollten und sich auch um Jugendliche kümmern wollten. Daraus ist eine Ordensgemeinschaft entstanden, die ihn als Gründervater gehabt hat. Er ist der Vater dieser Gemeinschaft und hat ihr einen bestimmten Geist mitgegeben, eine bestimmte Atmosphäre mitgegeben. Ja? Die Kirche glaubt, dass das der Heilige Geist war, aber in der Charakteristik, wie Don Bosco eben war, wie er offen, zugänglich, gütig, pädagogisch für Jugendliche da war. Seine Nachfolger, und das ist interessant, gell, das waren auf ihre Art ganz eigene Typen, auch die, die mit ihm unterwegs waren, jeder ganz anders, und trotzdem hat man gespürt, die eint irgendwas. Die sind alle irgendwie von Don Bosco geprägt. Und meine Lieben, das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn ich heute in Myanmar oder in Japan oder in China oder in Afrika in ein Salesianerhaus gehe. Das Eigenartige ist, ich bin da immer irgendwie daheim. Warum? Naja, das sind meine Brüder. Und obwohl Afrika und Myanmar und Indien so verschieden ist, irgendwas eint uns. Was eint uns? Wir sagen der Geist Don Boscos. Aber natürlich ist es der Heilige Geist, der durch Don Bosco noch so eine besondere Prägung empfangen hat. Das meine ich, das ist gewissermaßen eine geistliche Zeugerschaft, geistliche Vaterschaft, dass wir uns von dort so bewegt fühlen. Und ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt anschaue, mich frage, ja, muss ich jetzt eine Kopie Don Boscos werden? Oder kann ich irgendwie so sein, wie ich bin? Naja, das Geheimnis des Heiligen Geistes ist, du wirst auf der einen Seite immer mehr du selbst und trotzdem kriegst du diesen Stallgeruch, dass du irgendwie zu Don Bosco gehörst. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt und es erzählt ganz viel über das Geheimnis der Kirche und es erzählt uns ganz viel über das Geheimnis Mariens. Wir glauben, dass überall, jetzt spreche ich sehr katholisch, überall, wo Jesus in der rechten Weise verehrt wird, in einer Gemeinschaft der Kirche, dass sie irgendwie mit dabei ist. Warum? Weil Jesus von uns ein freies Ja wünscht. Und das freieste, tiefste, existenziellste Ja, das je gesprochen worden ist, war ihr, ich bin dabei. Mir geschehe nach deinem Wort. Der Anfang von Kirche ist hier. Kirche als Gemeinschaft, als korporative Person. Frag dich, wo deine Glaubensüberzeugungen entstanden sind. Du wirst es wahrscheinlich nie zuerst mit Büchern in Verbindung bringen. Du bringst es wahrscheinlich immer zuerst mit Personen in Verbindung. Und je glaubwürdiger die Personen sind, desto mehr wird dich das, wenn du dich öffnest, beeindrucken oder prägen oder beeinflussen. Ja? Und natürlich ist die Möglichkeit, dass du manipuliert wirst, keine Frage. Jetzt ist eine Erfahrung für mich, eine Gemeinschaft, die Christus ganz in ihrer Mitte hat. Weil wenn ich jetzt viel von Maria erzählt habe, es geht nicht um Maria. Es geht ihr nie zuerst um sich, es geht ihr immer um Christus. Eine Gemeinschaft, die Christus in der Mitte hat, die wird automatisch eine offene Gemeinschaft bleiben, die sich wünscht, dass andere auch Christus begegnen. Ja? Leider, meine Lieben, haben wir in der Kirche immer wieder solche Phänomene, gell? Da bricht irgendwie was auf und dann findet sich ein Kreis, zum Beispiel ein Familienkreis, und dann fangen die neu an und dann fangen die an und dann beten die auch miteinander und kümmern sich zum Beispiel um ihre Kinder miteinander. Aber irgendwann machst du dir, entdeckst du das Phänomen, es geht gar nicht mehr so um Jesus. Und dann sind die, dann genügen die sich. Und dann hast du das Phänomen, dass in der Pfarrei nach 40 Jahren noch derselbe Familienkreis ist, wie die mit 20 Jahren angefangen haben, und es kommt keiner rein. Weil es irgendwie was Geschlossenes ist, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr um Jesus. Also ich will das nicht automatisch nur schlecht erklären und so, ne? Das hat auch viel Gutes, aber eigentlich ist dort, wo der Herr in der Mitte ist, dort sind die Gemeinschaften offen, weil Jesus Grenzen überschreitet. Wenn ihr gestern oder heute im katholischen Gottesdienst wart, da haben wir zwei Lesungen gehört, eine Lesung, ein Evangelium. Die erste Lesung war von dem Leprakranken, der schreien muss, unrein, unrein. Ja? Gott gibt das Gesetz, wenn einer leprakrank ist oder irgendwie einen Aussatz hat oder einen Ausschlag, dann soll er zum Priester gehen, dann stellt er das fest, ob der Aussatz hat. Und wenn das so ist, dann ist er draußen. Furchtbar brutal, er ist außerhalb der Gemeinschaft, er muss in Lumpen gehen, er darf seine Haare nicht mehr anständig kämmen und er muss, sobald er Menschen begegnet, schreien, unrein, unrein. Er darf nicht mehr am Tempel teilnehmen, was die Mitte des gemeinschaftlichen religiösen Lebens Israels war. Und jetzt, meine Lieben, lesen wir im Evangelium von heute, Jesus begegnet dem Leprakranken, vielmehr der geht auf ihn zu. Ich denke mir, was muss der Mann Mut gehabt haben in seiner Situation? Er sagt, wenn du willst, dann mach mich rein. Also er respektiert ihn, er fällt vor ihm auf die Knie. Und Jesus überschreitet dramatisch Grenzen seiner Gesellschaft. Das macht er so oft. Der hat es mit den Zöllner, mit den Prostituierten, die durften alle nicht in den Tempel. Aber er, der Heilige, der auch der Tempel in Person ist, geht raus zu denen. Zu dem Blinden, der irgendwie draußen war. Ja, zu den Kindern, die sie von ihm fernhalten wollen. Zur Samariterin, die irgendwie die ganz anderen waren. Immer überschreitet er Grenzen und holt die rein zu sich. Er ist Sammlungsbewegung für Israel. Und in solchen Gemeinschaften, und das ist für uns auch, glaube ich, wichtig, wenn wir auf Christus bezogen bleiben in Kirche, dann bleiben wir auch offen füreinander und stärken uns auch gegenseitig. Wisst ihr, weil wir alle haben auch Glaubensfragen und stimmt es wirklich, dass Jesus da ist? Ja, es stimmt. Hallo, du hast was erfahren. Die Nina hat vorhin im Lobpreis gefragt, wer hat schon mal erfahren oder wo hast du gespürt, hingeguckt, dass er irgendwas mit deinem Herzen, mit deinem Leben gemacht hat. Ja? Und wir brauchen das Zeugnis auch füreinander und stärken uns darin. Und ja, er wirkt heute noch Wunder. Das habe ich gerade gesagt, eine Gemeinschaft, die Christus vergisst, wird immer mehr nur um sich selbst kreisen. In Jesus ist die Kirche deswegen, und das ist wieder versöhnend für unsere Geschwister aus den anderen Konfessionen, immer nur eine. Das schönste Bild, Christus Kirche ist Braut und Bräutigam. Maria ist deswegen auch in gewisser Hinsicht die Braut Gottes, weil in ihr Gott wohnt. Ja, aber Christus ist monogam, er hat nicht viele Bräute. Hat nur eine und deswegen gehören wir auch alle zusammen. Ja? Und die Frage nach, wer oder was Kirche ist, da ringen wir halt und gehen und hoffentlich zeigt uns der Herr den Weg zur Wahrheit. Okay? Zweitens ist die Kirche, und das ist für uns Katholiken besonders wichtig, ich sage das deswegen, weil wir im apostolischen Glaubensbekenntnis, in dem langen, im großen, beten wir, dass die Kirche eine ist, heilig ist, katholisch und apostolisch ist. Und wir glauben, das ist jetzt wieder katholisch, dass die Kirche in Maria und natürlich in Jesus selbst heilig ist. Nicht in Petrus, ich komme gleich zum Petrus. Wenn es mit Petrus losgegangen wäre, dann hätte er das Ding sofort versemmelt. Ja? Aber es ist nicht mit Petrus losgegangen, Maria war schon lange Kirche, da war Petrus überhaupt noch nicht auf dem Plan. Ja? Sie ist die Heilige, schlechthin als Geschöpf, weil in ihr Gott gewohnt hat. Okay? Jetzt Erfahrung vom Amt her. Petrus, zweiter Punkt, wird kürzer. Petrus steht in der dramatischen Spannung zwischen Amt und Person, zwischen Felsen und Satan. Wenn ihr mal im Matthäus-Evangelium 16. Kapitel aufschlagt und dort die Stelle lest, die wir Katholiken für das Papstamt am meisten für die Begründung hernehmen, da fragt Jesus die Leute, seine Jünger, wer glauben die Menschen, dass ich bin? Und dann sagen die, ja, Jeremia oder ein Prophet oder Johannes, der Täufer ist wieder auferstanden, da war er, glaube ich, schon tot. Oder jedenfalls verschiedene Antworten. Und vielleicht sagen die auch, naja, die sagen, du bist halt so ein Wanderprediger und du bist ein Zauberkünstler oder was die Leute halt so reden. Und ihr, jetzt, was sagt ihr? Wer glaubt ihr, dass ich bin? Dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, selig bist du, Simon, das weißt du nicht aus dir selbst. Das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Vater im Himmel. Du bist der Felsen. Jesus sieht die Wirkung des Vaters, der ihm den Glauben gibt und der sagen kann, wer Jesus ist. Weil das Wichtigste im Glauben ist, wissen, sagen können, glauben, wer Jesus ist. Dieses Amt hat der Petrus. Du bist der Felsen. Du hast in Zukunft zu sagen, wer Jesus ist. Und die Brüder darin zu stärken. Ja? Weil dir das der Vater gegeben hat. Das ist dein Charisma. Hast du nicht aus dir selber. Dein Fleisch und Blut, sehen wir sofort, werden schwach. Unmittelbar in der Szene danach, lest einfach die Stelle weiter, sagt Jesus, jetzt geht's nach Jerusalem und da wird es ziemlich übel mit ihm werden. Da werden die ihn festnehmen, gefangen nehmen, foltern, es wird ihm dreckig gehen, er wird umgebracht werden, gefoltert werden, getötet werden, aber nach 3 Tagen auferstehen. Das mit der Auferstehung versteht der Petrus eh noch nicht. Aber er hört irgendwie, mein Freund, mein Herr soll gequält werden und sterben. Und reagiert, wie ein ganz normaler Freund reagieren würde. Sagt, um Gottes Willen, das soll doch nicht passieren. Und was sagt, also das würde ich jetzt sagen, Interpretation, es sagt bei ihm Fleisch und Blut jetzt reagiert so. Vielleicht sagt er auch, Mensch, jetzt läuft's doch gerade so gut, schau wie uns die Leute nach, wie die dir glauben und sowas. Ne? Vielleicht auch noch sowas. Und was sagt Jesus jetzt? Zu dem Kephas, auf den er gerade noch seine Kirche gebaut hat. Satan, geh weg von mir. Du willst nur, was die Menschen wollen. Petrus hat ein Amt und ist auch noch eine einfache Person aus Fleisch und Blut mit all dem, was in der gereinigt, durchkämpft, durchlitten, durchgeistigt werden muss, im guten Sinn vom Heiligen Geist verstanden. Wir sehen auch, wie er unter dem Kreuz jämmerlich versagt. Der große Felsenmann. Wann wird er der Fels der Kirche? Nachdem Jesus nach seinem Versagen ihn 3-mal fragt, liebst du mich? Und Petrus weiß endlich, dass der Herr ihn liebt. Dann wird er auf dieselbe Weise sterben wie sein Herr. Sterben können. Also, die Apostel. Jetzt geht es mir um den Punkt Amt in der Kirche. Die Apostel sind die Amtsträger in der Kirche. Das war eine Sammlungsbewegung von Israel. Die 12 Stämme Israels sollten gesammelt werden, wie die Brüder, die Söhne Jakobs, die 12 Brüder. Und die hat Jesus beauftragt. Er hat immer zu allen oder ganz oft zu allen gesprochen, hat gepredigt, tausende von Leuten oder hunderte von Leuten. Aber 12 Jungs hat er intensiv trainiert, 3 Jahre lang mit denen gearbeitet, mit ihnen gebetet, sie an seinem Leben teilnehmen lassen, sie rausgeschickt, so jetzt probiert es mal selber, gell? Predigt und heilt und kommt wieder zurück und sie sagen, ja, yeah, so hat super gelaufen und so. Und er sagt, ja, freut euch nicht über das, ne? Korrektur, gell? Jetzt gehen wir mal uns ausruhen, miteinander beten und wieder rausgesendet und so weiter. 3 Jahre lang intensives persönliches Training. Warum? Damit sie nachher ihn repräsentieren können. Damit sie in gewisser Hinsicht sind wie er. Und das Hauptding, was sie tun sollen, ist das Abendmahl feiern, die Eucharistie, die Heilige Messe und die Sündenvergebung. Das ist der Hauptauftrag so von der Einsetzung der Sakramente her. Ihr habt die Schlüssel, Sünden zu vergeben. Warum? Weil ich in euch und durch euch wirke. Interessant ist für mich schon noch, dass wir auf der einen Seite sagen, Maria ist die Kirche, aber wir sagen in einem weniger starken Sinn, der Priester, wenn er die Messe feiert, ist Jesus. Er repräsentiert Jesus und ja, Jesus spricht in dem Moment durch ihn, aber es ist eher sowas wie, du kannst von deinem Freund eine Vollmacht haben, wenn der heiraten will und er kann leider nicht zum Hochzeitstermin erscheinen am Standesamt und du kannst für ihn ja sagen und das ist dann, du bist dann gewissermaßen die juristische Person, die stellvertretend dafür da ist. Ja? Also es gibt so eine Art der Stellvertretung, Repräsentatio, die ist schon eng und tief und ja, der kann vollmächtig handeln, aber Maria ist viel mehr Kirche als der Priester Jesus. Ja? Nur einfach mal so vom Verständnis her. Sie sollen beten und predigen, sie sollen taufen und heilen und Dämonen austreiben und alle Menschen zu Jüngern Jesu machen. Der besondere Auftrag der Apostel. Jetzt ein Punkt auch nochmal, deswegen das Thema Bischofsamt. In der katholischen Kirche glauben wir, dass jeder Bischof in der sogenannten apostolischen Sukzession steht. Wir lesen, dass die Apostel ihren Nachfolgern die Hände aufgelegt und sie geweiht haben für das Dienstamt. Auch Paulus hat die Hände aufgelegt und hat andere geweiht fürs Dienstamt. Wir glauben, Katholiken, dass seither ununterbrochen eine Kette zu den Nachfolgern der Apostel besteht und das sind die Bischöfe. Und die Bischöfe haben immer eine Ortskirche zugeteilt. Warum hat der Bischof einen Ring? Weil das irgendwie die Hochzeit mit seiner Braut der Ortskirche symbolisiert. Die innige Verbindung, die Kirche von Passau ist im Bild gesprochen gewissermaßen mir von Jesus zugeteilt worden. Ja? Also so verstehen wir, so hat sich das Apostelamt ausgeprägt über die ganze Welt und auch die Priester, die wir weihen, weihen wir durch Handauflegung. Und sie stehen auch in der apostolischen Sukzession. Das ist auch einer der Punkte, die uns, und das gehört ins Kirchenverständnis herein, von unseren Geschwistern aus den anderen Kirchen trennen. Für uns geht's irgendwie nicht so ohne weiteres ohne. Ja? Dass wir auf der einen Seite Maria verehren und auf der anderen Seite den Papst und die Bischöfe irgendwie als so bedeutend, das hängt zutiefst zusammen, auch in diesem Gegenüber des bräutlichen Verhältnisses. Wir haben dieses Amt, verstehen wir als Sakrament. Ja, Luther hat zum Beispiel gesagt, es gibt nur zwei Sakramente oder drei, da war er auch nicht schlüssig. Auf jeden Fall Abendmahl und Taufe und die anderen sind keine richtigen Sakramente mehr. Beichte vielleicht noch. Wir glauben, dass die Priesterweihe ein Sakrament ist. Das heißt, in unserer Struktur, in meinem Amt, in dem Amt der Priester, ist irgendwie die Gegenwart der Gnade sichtbar, gewiss. Und zwar unabhängig davon, ob ich gerade gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Ob ich gerade der letzte Sünder und Verbrecher bin oder ein Heiliger bin. Ja, wenn ich morgen im Dom die Messe feiere und kurz davor den Messner erschieße, weil ich irgendwie gierig auf die Kirchenkasse bin und ich gehe raus und feiere die Messe, oder geh in den Beichtstuhl und nimm die Beichte ab. Ist die Beichte gültig? Ja. Ist die Messe gültig? Ja. Gott stiftet ein Amt seiner Kirche ein, das gewissermaßen diese Verlässlichkeit von dem, was wir glauben und feiern und den Menschen zu vermitteln haben, dass das irgendwie gewährleistet ist durch dieses Amt. Ja. Unsere evangelischen Geschwister verstehen das anders, aber es ist auch ein Punkt, der uns unterscheidet. Bei uns geht es manchmal so weit, dass man sagt, ubi episcopus, ibi ecclesia, wo der Bischof ist, da ist die Kirche. Ja. Ein bisschen stark vom Amt her gedacht, aber gehört in unsere Theologie mit hinein. Also deswegen, ich habe gerade gesagt, eine heilige apostolische und katholische Kirche, das ist das für uns verstanden, dass der Akzent apostolisch. Wir fühlen uns dem Glauben der Apostel verpflichtet. Wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich habe das auch zu lehren und zu verteidigen. Ich kann nicht einfach, wisst ihr, wenn dann die Leute wieder sagen, ja, Herr Bischof, müssen wir das heute nicht alles ganz anders glauben. Also ich habe die Hand auf den Altar gelegt und versprochen, dass ich den Glauben der Apostel verteidige. kann ich einfach alles anders machen. Und ehrlich gesagt, ich glaube es auch, den Glauben der Apostel. Ja. Erfahrung von Kirche in Welt, drittens Paulus. Paulus ist Amtsträger, aber mit einer besonderen Mission. Er glaubt, er hat sein Amt unmittelbar von Jesus bekommen. Aber, auch das ist für uns interessant, Paulus geht, laut Galaterbrief und persönlichem Zeugnis, geht er zum Kephas nach Jerusalem und lässt sich sein Evangelium doch bestätigen. Obwohl er so sicher darin ist. Ja? Schreibt er im Galaterbrief selber. Weil der Paulus, Freiheit eines Christenmenschen, ist auch ein Kronzeuge, auch zu Recht für unsere evangelischen Geschwister. Aber ja, Paulus lässt sich auch von Petrus das Evangelium bestätigen. Weil der Petrus der Chefapostel ist. Er hat die Aufgabe, hinauszugehen, Grenzen zu überschreiten, Heiden zu Jesus zu führen und Gemeinden zu gründen. Warum sage ich das so deutlich? Weil Petrus gewissermaßen die Binnenperspektive stärker hat, die Gemeinde aus denen, die aus dem Judentum kommen. Und die große Frage entsteht, muss eigentlich jemand, der Christ wird, zuerst Jude werden? Dem Fleische nach entstammt ihnen der Christus. Muss der sich zum Beispiel beschneiden lassen? Muss der das Gesetz des Mose übernehmen? Paulus kriegt die tiefe Erkenntnis und ringt auf dem Apostelkonzil mit Petrus und den anderen und gewissermaßen die entscheiden nachher, nee, der Paulus hat recht, du musst nicht zuerst Jude werden, wenn du Christ wirst. Von uns ist wahrscheinlich keiner Jude gewesen, bevor er Christ geworden ist. Wir sind alle getaufte Heiden. Ja? Das heißt, wenn der Paulus nicht gewesen wäre und diese Sendung empfangen hätte oder wenn es das Apostelkonzil damals nicht gegeben hätte, wäre das vielleicht noch eine kleine jüdische Sekte damals gewesen. Also diese Entscheidung damals ist viel weitreichender als alle Entscheidungen, die nachher Konzilien getroffen haben. Ja, dass die Kirche eine ist, die die Kirche der Heiden sein darf. Das ist die paulinische Mission gewesen. Und er kann, und jetzt vorhin habe ich das Beispiel gesagt von Gemeinschaft. Stell dir also nochmal vor, du wirst SPD-Mitglied, aber bist zögerlich, weißt noch nicht, ob das dein Laden ist. Bis du mal wirklich am Rednerpult stehst und für die SPD eine große Rede hältst. Boah, da musst du schon ziemlich sicher sein in deiner Überzeugung. Ja? Musst wahrscheinlich schon eine ganze Zeit dabei gewesen sein und darin gewachsen sein. Die Überzeugungen muss in dir gewachsen sein, damit du gewissermaßen auch rausgehen kannst. Meine Frage ist immer, wie tief muss denn Paulus das getroffen haben, die Begegnung mit Jesus, dass er so weit rausgehen kann? Lest mal bitte den 2. Korintherbrief, Kapitel 11 und folgende nachher, 11, 23 und folgende, wo der Paulus aufzählt, was er alles erlitten hat. Also, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er öfter als alle anderen im Knast war, dass er gefoltert und gesteinigt worden ist, dass er die Stockschläge bekommen hat. Die ganzen bösen Brüder sind manchmal von ihm abgefallen und so weiter. Einmal schreibt er, in Asien haben mich alle verlassen, in der Provinz Asien. Also Paulus hat unfassbar viel gelitten und am Schluss ist er geköpft worden. Wieso kann einer so weit rausgehen? Nur wenn er tief im eigenen steht. Ganz oft kommt bei Paulus, er ist in Christus. Er ist nicht nur irgendwie bei Christus, sondern er fühlt sich in Christus. Meine Vorstellung ist, wir reden, wenn wir vom Herzen reden, immer in räumlichen Kategorien. Jemand hat ein weites Herz, da hast du Platz drin. Ja, Christus ist das Herz der Welt. Ja. Und du hast in seiner Mitte Platz. Und Paulus weiß sich so tief darin eingeborgen, dass er sagen kann, egal was kommt, nichts kann mich von Jesus trennen und von seiner Liebe. Deswegen kann er so weit rausgehen. Er braucht auch die Gemeinschaft, wir brauchen auch alle einander. Ja, aber ich hoffe, dass aus uns auch der eine oder andere mal richtig weit rausgeht, wo keiner irgendwas von Jesus wissen will und sagen kann, Freunde, ich gehöre zu ihm. Seht ihr, das ist auch unsere Sendung. Geht hinaus in alle Welt und macht alle zu meinen Jüngern. Das habe ich schon gesagt. Letzte Folie ist es jetzt, oder ja, am Schluss habe ich noch ein Zitat. Was ist also die Kirche? Vielleicht wissen einige von euch, dass es bei uns vor gut 50 Jahren eine große Kirchenversammlung gegeben hat. Es hieß Zweites Vatikanisches Konzil. Da waren mehrere tausend Bischöfe aus der ganzen Welt versammelt mit dem Papst und haben überlegt, was die Kirche von heute, wer sie ist, sich Selbstvergewisserung und was sie für die Welt bedeutet. Und da ging es um Erneuerung der Liturgie, um Erneuerung der Ökumene und ganz viel ist von diesem Konzil ausgegangen. Und da war ein Satz, der über die Kirche gesagt worden ist: Die Kirche ist in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Also Sakrament heißt bei uns ein Zeichen, in dem die Gegenwart Gottes gewissermaßen im anschaulichen Zeichen erfahrbar wird, geschenkt wird. Und jetzt sagt hier das Konzil im Grunde zum ersten Mal, die Kirche selbst ist ein Sakrament. Die Kirche selbst ist ein sichtbares Zeichen in der Kirche. Und bitte noch einmal, versteht sie personal, also von der Person her, in der Kirche kannst du Gott selbst begegnen und mit ihm vereint werden und in ihr hoffentlich die gesamte Menschheit. Das ist unser Verständnis von Kirche. Also noch einmal, die Kirche ist nicht zuerst Struktur, Gebäude, Institution, auch nicht zuerst Verkünder einer Morallehre. Sie ist Wohnort Gottes unter den Menschen und Gemeinschaft aller, die zu ihm gehören. Das heißt in unserem Sinn katholisch, umfassend. Hier ist nicht, wenn wir sagen, ich glaube, die eine heilige katholische und apostolische Kirche, meinen wir, auch wir Katholiken, nicht die römisch-katholische Kirche. Wir meinen die Kirche, die die ganze Menschheit umfasst. Katholisch heißt umfassend. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Und in diesem Sinn, und jetzt kommen einfach noch die letzten drei Sachen, das erführe ich nicht mehr aus, Gemeinschaft der Heiligen. Die Heiligen sind alle die, in denen Gott wohnt, in denen Jesus wohnt. Die Verbindung von Himmel und Erde, ganz vom Anfang des Vortrags. Und daher ist immer in ihr auch Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Diese Punkte habe ich schon alle behandelt, wo ich über Jesu Leben und Tod gesprochen habe, am Kreuz und über die Auferstehung Jesu, wie wir die verstehen. Ein letztes Zitat von Augustinus, finde ich sehr, sehr schön, aus dem 4. Jahrhundert oder 5., Anfang 5. Jahrhundert. Kirche sind die Menschen, die Jesus und einander mit der Liebe lieben, mit der er sie liebt. Es ist steil, ne? Das heißt schon mal, es gibt in dieser Welt eine Liebe, die von Jesus kommt, die ist uns geschenkt. Und Kirche sind wir im Maß, in dem wir einander und ihn mit der Liebe lieben, die er uns schenkt. Amen.